Sie waren nicht heilig. Sie waren vermutlich auch nicht zu dritt. Könige waren sie auch nicht und sie hießen nicht Kaspar, Melchior und Balthasar. Und doch, glaube ich, haben sie die größte Nebenrolle in der Weihnachtsgeschichte, die man so haben kann. Also mal ehrlich, beim Krippenspiel, wer will schon den Esel darstellen? Oder das Schaf in der Herde der Hirten? Nein, wenn Krippenspiel, ja dann doch einer von diesen Weisen und Gelehrten, die da auf dem Bildschirm kommen. In jedem Fall kommen sie aus dem Morgenland, ihre Heimat vermutlich zwischen Euphrat und Tigris im Reich der Babylonier. Wenn sie auftreten, bringen sie so richtig Farbe und Glanz in die ansonsten eher schlichte Szenerie des Krippenspiels. In ihren purpurnen Samtumhängen mit perlenbesetzten Kronen, ja, das ist schon ganz schön beschaulich. Da geht von Anfang an gleich mal etwas Internationales, etwas Multikulturelles los. Und wenn Lukas so in seinem Evangelium den Blick auf die Hirten lenkt, dann ist bei Matthäus der Blickwinkel hier eben auf die Weisen aus dem Morgenland. Eigentlich genau übersetzt müsste man sagen, es sind Magier, wörtlich übersetzt. Die müssen schon ziemlich befremdlich rübergekommen sein in dem damaligen Israel. Den Namen Kaspar, das heißt ja persisch und übersetzt Schatzmeister, oder Melchior, hebräisch Lichtkönig, Balthasar, akkadisch Gott erhalte den König. Diese Namen tauchen kirchengeschichtlich erst im Mittelalter auf. Vorher wurden diese Namen nicht erwähnt. Und in anderen Ländern dieser Welt haben die drei auch andere Namen bekommen. Manche Theologen bezeichnen sie auch als Vertreter von drei unterschiedlichen Lebensaltern. Balthasar steht dann für die Senioren, der Melchior als der Mann des mittleren Alters und Kaspar als junger Mann. Oder man kennt sie auch als Vertreter von unterschiedlichen Kontinenten. So steht Balthasar für Asien, Melchior für Europa und Kaspar für Afrika. Also Menschen aus unterschiedlichen Erdregionen, die sich gemeinsam auf dem Weg zu Christus machen. In jedem Fall haben sie etwas Geheimnisvolles. Sie haben einen besonderen Stern gesehen und in ihrer Ansicht nach muss dann auch ein besonderer Mensch geboren worden sein. Wie konnten sie das wissen? Nun, sie haben sich kundig gemacht. Besser wie die Weisen ist vielleicht übersetzt die Gelehrten, die da aus dem Osten, aus dem Morgenland kamen. Und tatsächlich waren sie sehr studiert in den Prophetien, die es über Jesus gab. Du sagst, wie kann das sein? Nun, es gab eine Zeit im Volk Israel, da sind Leute deportiert worden nach Babylon. Zum Beispiel so Leute wie Daniel und seine Freunde. Und die brachten natürlich auch die Schriften mit und die Prophetien, über 300, die genau auf das Kommen Jesu hindeuten. Und da waren Weise und Gelehrte, die auf diesen Moment gewartet haben, wenn es endlich soweit ist. Und nun, wie spannend, sie waren mit dabei. Ich möchte mit euch mal in den Originaltext reinschauen, ins Matthäus-Evangelium. Und die Idee der Predigt ist immer ein paar Verse, die wir uns anschauen. Ich mache ein paar Bemerkungen. Und dann am Ende der Geschichte, wenn wir so richtig auf dem Schirm haben, genau das, was die Bibel eben sagt, dann wollen wir uns drei wesentliche Punkte anschauen, die Weisen auszeichnen und von denen ich überzeugt bin, dass es auch für uns heute extrem notwendig ist, das zu beherzigen. Gut, seid ihr bereit? Okay, übrigens, ein Amen dürft ihr gern mal sagen, auch klatschen ist überhaupt nicht verboten. Alles okay, easy. Matthäus, zweites Kapitel, ja, lesen wir mal. Den ersten Vers, da heißt es, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Nun, wo sucht man als Gebildeter, als Weiser, als Gelehrter nach einem König? Klar, im Palast. Man würde nicht auf die Idee kommen, irgendwo in ein Privathaus zu gehen. Nee, da geht man schon in den Palast. Und genau dieser Schlussfolgerung gehen sie dann auch nach. Und wenn du hier diesen Einstieg der Geschichte dir anschaust, dann überliest man das manchmal. Aber diese Formulierung in den Tagen des Königs Herodes steht für nichts anderes wie für Gewalt. In den Tagen des Herodes steht für Grausamkeiten, für Mord, für all das Schlechte. Herodes, der Große, war Inbegriff für das Böse, wie du es dir nur vorstellen kannst. Er war schon groß im Egoismus. Er war ein Betrüger, ein Mörder. Er war voller Stolz. Der dachte, sein Königreich wird nie zu Ende gehen. Und wenn da irgendjemand ihm versucht, das streitig zu machen, dann wird er das natürlich sofort unterbinden. Er konnte nicht rechnen damit, dass der König aller Könige, dass Gott auf diese Erde kommt. Und Jesus Christus steht über allem. Und auch ein König Herodes konnte das nicht unterbinden, so sehr er es auch versucht hat. Wie gesagt, im griechischen Originaltext wird hier von Magoi geredet. Luther übersetzt das eben mit Weise, aber Gelehrte trifft es auch sehr gut. Offensichtlich waren es Wissenschaftler, waren es schlaue Leute, die sich mit Astronomie auskannten, mit der Kunde der Sterne. Sie waren ja darin geschult und so machten sie sich dann auf den Weg, als dieser ganz besondere Stern sie führen sollte. Erst im Laufe der christlichen Tradition wurde von den drei Geschenken, die genannt werden, abgeleitet, dass es vielleicht drei waren. Und wenn man Psalm 72 und Jesaja 60 sich anschaut, dann wird da auch von Königen geredet. Und so kam das mit den drei Königen irgendwann ins Rennen. Matthäus schreibt davon nichts. Er nennt den Ort, aus dem sie kommen, griechischen Apo Anatolon, und das übersetzt Luther eben mit Morgenland, aber du kannst auch sagen aus dem Osten oder aus dem Orient. Gehen wir mal weiter in die Geschichte. Da sind die Weisen angekommen und sie sagen, wir haben einen Stern oder seinen Stern im Morgenland gesehen und wir sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes, erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden soll. Ihre Frage, wenn du das anschaust, die Frage der Weisen löst einen Riesenschreck aus bei König Herodes und interessanterweise nicht nur bei ihm, sondern im ganzen Volk. Jeder wusste, wenn der König bestürzt ist, wenn der König nicht gut drauf ist, wenn er miese Laune hat, dann geht es uns auch schlecht. So waren alle mit ihm bestürzt und fürchteten natürlich seinen Zorn, weil der war sehr bekannt. Die Weisen aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben. Du sagst, oh, wo finde ich das gleich im Alten Testament? Ja, dann springst du in den Propheten Micha, dort im 5. Kapitel. Dann wird genau das beschrieben, was sie hier entdeckt haben in den alten Schriftrollen. Sie sagen, und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin, forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Mal ehrlich, hört sich das nicht fantastisch an? König Herodes will seine Knie vor Jesus beugen, sich abwenden von seinem schlimmen Lebensstil, zumindest sagt er das? Wir wissen, die wir die Geschichte kennen, na, in seinem Herzen war etwas anderes. Und Gott, er sieht auf das Herz. Er weiß genau, was da bei König Herodes vor sich geht. Die Weisen, sie zogen aber hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatte, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit einer Mega-Freude. Warum wurde Freude freigesetzt? Nun, weil sie dabei waren, etwas ganz Übernatürliches zu erleben. Vielleicht hält sich deine Freude über die Ereignisse, die wir gerade erleben, in Grenzen. Kann ich verstehen. Und dennoch ist es eine ganz, ganz besondere Zeit, in der wir gerade leben. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Schau, die Weihnachtsgeschichte ist ja nicht so besinnlich und wie wir uns das manchmal so vorstellen im Krippenspiel und allem und Tannenbaum und Friede, Freude. Nein, nein, in der Weihnachtsgeschichte sind die Leute damals auch vor Herausforderungen gestanden, die für sie vollkommen neu waren. Zum Beispiel, zum allerersten Mal wurde das Volk gezählt. Und im Gegensatz zu uns, die wir da zu Hause bleiben sollten, wurden sie aufgefordert, sich auf den Weg zu machen in die Geburtsstadt, um dort sich einschreiben zu lassen. Gut, damit kennen wir uns wieder aus, ne? Sie freuten sich mit großer Freude, als sie den Stern sahen. Und als sie in das Haus gekommen waren, das haben wir schon gelernt, sie sind nicht zum Stall geführt worden, sondern es muss offensichtlich später gewesen sein. Als Jesus vielleicht schon 1 oder 2 Jahre alt war, dann wurden sie an ein Haus geführt. Da sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gabe, Gold und Weihrauch und Myrrhe. 3 sehr, sehr wertvolle Geschenke, die die da im Gepäck hatten. Gold ist uns bekannt, ein wertvolles, reines, in seinem Wert beständiges Metall. Damit kennen wir uns aus. Beim Weihrauch, hat man vielleicht noch so eine gewisse Ahnung, aber zur damaligen Zeit war es sehr wichtig auch für den Gottesdienst, für die Reinigung, für die Verehrung. Das steht auch für Gebet. Und im Jerusalemer Tempel hatte Weihrauch eine ganz besondere Bedeutung, ist auch traditionell dort verwendet worden. Durch die Gabe von Weihrauch wird Jesus durch die Weisen auch als Gott anerkannt. Und dann Myrrhe ist ein bitterer Saft, der aus der Rinde eines Baumes gewonnen wird. In der Antike oft genutzt, um Leichen einzubalsamieren. Myrrhe, ein teures Parfüm, wenn du so willst. Und deutet schon auch wegen dem Bitteren auf den Lebensweg Jesu hin. Zeigt seinen Tod voraus. Alle 3 Gaben übrigens sind eines Königs würdig. Und das haben die Weisen und die Gelehrten von Anfang an ihrer Reise total gewusst, wir begegnen einem König. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Was für bewundernswerte Menschen das doch sind, oder? Kommt, ich möchte noch beten und dann schauen wir uns 3 Punkte an, die die Weisen, die Gelehrten auszeichnen. Jesus, wir danken dir für dein Kommen auf diese Welt. Danke, Herr, dass du nicht im Himmel geblieben bist, sondern du bist gekommen hier auf Erden, hast dein Leben gegeben. Und dann bist du nicht im Tod, sondern du hast den Tod überwunden und nun sitzt du zur Rechten des Vaters. Und wir staunen, wenn wir deine Geschichte anschauen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns dein Wort öffnest, dass wir lernen von diesen Gelehrten, die damals unterwegs waren, dass wir von ihrem Handeln lernen, auch für unser eigenes Leben. In Jesu Namen. Drei Eigenschaften, die für uns als Kirche und auch für dich persönlich wichtig sind in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Gott übrigens ist der, der die Gelehrten damals auf die Reise geschickt hat und der sie nicht nur auf die Reise schickt, sondern ihnen dann auch eine Antwort gibt. Und nichts weniger hat Gott uns auch zu bieten. Das Erste, was ich feststelle, wenn ich mir diese Gruppe von Gelehrten anschaue, ist, dass sie sich auszeichnen durch Mut. Sie sehen da eine Hoffnung am Horizont. Sie sehen diesen Stern. Und das bringt Hoffnung, weil sie wissen, nun geht ein Licht auf in dieser finsteren Welt. Gott sagt, ich kenne die Absichten und die Gedanken, die ich über dir habe. Es sind nicht Gedanken des Unheils, sondern der Zukunft und der Hoffnung. Mit dieser mutigen Botschaft ziehen sie los. Leute, wir sind nicht hoffnungslos. Ich stelle fest, diese Gruppe von Gelehrten, sie sind bereit, über Mauern zu schauen, sich auf Neues einzulassen. Eine neuartige Wirklichkeit, mit der sie jetzt total real konfrontiert werden. Sie sind ja Wissenschaftler. Und dennoch lassen sie sich auch als Wissenschaftler führen und leiten durch Übernatürliches. Das finde ich so erstaunlich. Das finde ich auch mutig. Die lassen sich auf etwas, auch für sie Unbekanntes, Neues ein. Auf so eine abenteuerliche Suche begeben sie sich, um Jesus zu finden. Ganz ehrlich, unser Leben birgt ja immer immer Gefahren und unser Leben ist auch ein Abenteuer. Jeder, der etwas anderes sagt, erzählt dir nicht die Wahrheit. Unser Leben ist immer herausgefordert. Und das wussten diese Gelehrten und sie lassen sich davon nicht abhalten. Vielleicht denke ich da zu viel, aber meine Gedanken waren, was wäre, wenn sie die Sicherheit des eigenen Palastes in ihrer Heimat vorgezogen hätten, anstatt diesem Abenteuer? Oh, sie wären beraubt gewesen von so vielen Dingen. 1000 Kilometer machen sie sich auf die Reise, auf eine mutige Reise. Sie lassen sich von überhaupt nichts stoppen und aufhalten. Und ja, sie haben auch etwas zu verlieren. Sie haben zu verlieren Ansehen, Finanzen. All das kostet Mut. Wie haben vielleicht einige Kollegen reagiert, als sie gesagt haben, wir machen uns auf den Weg, Jesus zu begegnen, dem neuen König? Vielleicht haben Nachbarn sie ausgelacht, haben gesagt, oh, schaut euch mal die Spinner an, die satteln gerade das Kamel und dann wollen sie sich auf diese weite Reise machen. Sie haben sich von nichts abhalten lassen, von keinem negativen Gerede, sondern sie haben sich fokussiert auf die Verheißung und auf die Hoffnung, die da aufgegangen ist. Als sie zurückgekommen sind, vielleicht haben sie sich auch das ein oder andere anhören müssen, dass sie da einem kleinen Kind begegnet sind und eben nicht im Königspalast, sondern in einem einfachen Privathaus. Es waren mutige, gebildete Leute. Sie waren verlässlich, überhaupt nicht schlampig, sondern genau und exakt in ihrem Vorgehen. Sie haben die Adresse, wo sie Jesus finden sollten, genau studiert, den Propheten Micha auf den Kopf gestellt und geguckt, alles, was da steht. Das Zweite, was ich feststelle, ist, dass sie hingegeben sind. Sie sind mutig und sie sind hingegeben. Total bereit, sich zu investieren. Das, was sie da erlebt haben, das war ihnen der Preis wert und der Preis war hoch. Sie haben richtig auch Geld in die Hand genommen, um hier dem König zu begegnen. Und sie beten Jesus an. Hingabe, Leidenschaft zeichnet sich aus dadurch, dass wir nicht zurückhalten, sondern unser ganzes Leben weihen, Gott weihen. Ich möchte euch sagen, so am Ende des Jahres, Nicole und ich sind so dermaßen ja, stolz im positiven Sinn, dankbar, Pastoren in dieser Gemeinde sein zu dürfen. Einer Gemeinde mit Menschen, die mutig sind und die leidenschaftlich hingegeben an Jesus Christus unterwegs sind. Wir sind euch von Herzen dankbar für all die Ermutigung, für all das Investment. Schaut, auch wenn unsere Sonntagskollekte enorm nach unten gegangen ist, haben wir dennoch finanziell hier nicht zu leiden, sondern können jede Rechnung bezahlen. Das ist dank eures Investments, dank eures Mutes, dank, dass ihr nicht nachgelassen habt. Hey, vielen Dank dafür. Es ist wirklich eine Auszeichnung, in so einer Gemeinde sein zu dürfen. Hingabe und Anbetung führt immer zum Dienst an andere Menschen. Die Liebe zu Jesus lässt uns immer hinführen zu den anderen Menschen. Lässt uns von uns selbst wegschauen. Weißt du, Herodes ist der so total auf sich fokussiert, fixiert war. Von den Weisen lernen wir etwas anderes. Sie hätten sich durchaus auf ihre Bildung etwas einbilden können. Aber stattdessen gehen sie zu einem Kind und beugen dort die Knie. Ich glaube, vielen Männern wird es genauso gehen wie mir, wenn man ein bestimmtes Geschäft betritt. Es nennt sich Mediamarkt. Da gibt es so viele interessante Sachen zu sehen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer die Werbeslogans für den Mediamarkt macht, aber die Person gehört ausgetauscht. Was für ein Schwachsinn, mit dem da geworben wird. Geiz ist geil. Hey, die Weisen sagen, geben, hingeben, Hingabe, das ist Jesus-Style. Das ist cool, das ist gut. Oder der Slogan, hier geht's nur um mich. Die Weisen sagen uns etwas anderes. Sie sagen, es geht nicht um uns, es geht um den König aller Könige. Es geht um Jesus Christus selbst. Das sagen die Weisen. Sie sind voller Hingabe. Sie bringen ihr ganzes Leben. Sie halten nichts zurück. Gold steht ja für unser Leben, für alles Materielle, der Weihrauch für unseren Geist und die Myrrhe für unsere Seele. Sie opfern alles, geben alles hin. Schau, wenn du dir die Geschenke mal ein bisschen anschaust, es ist schon interessant. Wenn jetzt Gold für unser Leben steht, dann hat das eben mit all dem zu tun, mit dem wir uns umgeben. Und dafür dürfen wir auch dankbar sein, dass wir ein Leben haben, dass wir diese Natur genießen können, dass es eine Familie gibt an unserer Seite, dass wir diese Kirchengemeinde haben. All das sind so wunderschöne Dinge. Und dennoch wissen die Weisen, ich gebe alles in die Hände von Gott. Sie wissen auch, nichts werde ich irgendwann von dieser Erde mitnehmen, sondern wenn ich ihr die Augen schließe auf dieser Erde, dann gehe ich zu Gott und dann hat nur noch eins Bestand. Inwieweit war ich hingegeben? Herr Weihrauch, unser geistliches Leben, ich möchte dich ermutigen, mach's wie die Weisen und nimm das Wort Gottes, studier es. Schau dir jetzt auch mal die Weihnachtsgeschichte genauer an, wie je zuvor. Vielleicht hast du schon ganz viele Weihnachten und viele Weihnachtspredigten auch gehört. Ich lade dich trotzdem ein, wieder neu die Bibel zu öffnen, weil immer wenn wir die Bibel öffnen, dann öffnet der Heilige Geist sie uns. Du wirst selbst so sehr beschenkt davon, wenn du anfängst, dich mit seinem Wort zu beschäftigen. Und die Seele, die Myrrhe steht ja auch für Bitterkeit. Vielleicht bist du in deiner Seele gerade ein bisschen enttäuscht, dass Menschen dich enttäuscht haben, du dich abgelehnt fühlst. Auch das bringt zu Jesus und er verwandelt es und schenkt dir wieder ein weiches Herz. Und das ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir in Liebe miteinander umgehen. Die Weisen haben den Mut, etwas zu tun, was zuvor keiner getan hat. Sie wissen, wenn wir diesen Gang gehen, werden wir herausgefordert, aber unsere Herausforderung macht uns nur noch stärker im Glauben. Sie bringen großartige Geschenke, absolut, und dennoch erhalten sie selbst das größte Geschenk, das man überhaupt erfahren kann. Sie haben eine Begegnung mit Jesus. Ich weiß, ganz viele von euch haben eine Begegnung mit Jesus schon gehabt. Oh, vielleicht sind sie hier oder am Livestream und sagen, wie kann ich Jesus begegnen? Die gute Nachricht ist, du musst dich nicht auf ein Kamel setzen, du brauchst nicht 1000 Kilometer reisen. Ein einziges Gebet bringt dich in die Gegenwart von Jesus. Ein Gebet, das mit ehrlichem Herzen gesprochen wird. Komm, wir müssen den dritten Punkt unbedingt noch anschauen, weil die Weisen zeichnen sich aus, indem sie auf Gott hören. Vielleicht sagen sie, oh, kann man Gott hören? Absolut. In dem Fall von diesen Gelehrten erscheint Gott ihnen in einem Traum und sagt, fallt nicht auf die Lüge von Herodes herein. Wisst ihr, was ich glaube? Dass Gott heute genauso zu uns reden will. Er hat unterschiedliche Möglichkeiten. Er redet durch sein Wort, durch die Heilige Schrift. Er redet durch Träume. Er redet durch andere Menschen. Er will dir aufzeigen den Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit. Ihr Lieben, zur Zeit sind so viele Unwahrheiten, so viele Lügen. Fall nicht auf irgendwelche Verschwörungstheorien herein. Lass dich nicht belügen. Ich bin überzeugt, wir brauchen in dieser Zeit keine Christen im Widerstand, wir brauchen Christen im Beistand. Männer und Frauen, die im Glauben anderen Menschen zur Seite stehen. Mut machen, mit Hoffnung kommen. Wir stecken nicht den Kopf in den Sand und auch keinen Sand in den Kopf. Wir gehen geradeaus auf die Hoffnung, auf unseren Erlöser, auf unseren Retter. Ich bin so dankbar, dass Gott sich heute noch mitteilt. Er hat so viele unterschiedliche Möglichkeiten, zu dir zu sprechen. Und er will das gerne tun, wenn du dich öffnest für ihn. Die Weisen waren voller Freude. Sie sind dem König aller Könige begegnet. Sie sind eingetaucht in eine ganz übernatürliche Dimension. Sie haben den göttlichen Plan gesehen und erkannt. Das Beste, was du bringen kannst zu Jesus, ist dein Leben. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, deinem Verstand und all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Bleib offen für das Übernatürliche. Vergebungsbereit, sei barmherzig und großzügig mit deinen Mitmenschen. Die Weisen aus dem Morgenland, ich glaube, dass sie uns die Botschaft mitgeben wollen, seid mutig. Und wenn du deinen Mut verloren hast, hab eine Begegnung mit Jesus, dann wirst du wieder neuen Mut empfangen. Sie zeigen uns, wie sie hingegeben und leidenschaftlich sind. Und sie zeigen uns auch, dass wir Gottes Stimme hören können. Ich möchte dich bitten, deine Augen zu schließen. Danke, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen hier begegnest. Hier in diesem Raum, aber auch überall in den Wohnzimmern und vor dem Bildschirm. Du begegnest jetzt Menschen. Und ich bete in Jesu Namen, dass da, wo Mut verloren gegangen ist, du kommst mit deiner Kraft, auch mit deiner Hoffnung, weil du bist voller Hoffnung. Da, wo Freude verloren gegangen ist, bete ich, dass du mit mega Freude kommst in jedes einzelne Leben. Weil wir dir jetzt begegnen, Jesus. Danke, dass du dich uns mitteilst, dass du zu jedem ganz persönlich redest. Und dass wir uns freuen können, auch selbst wenn die Umstände schwierig sind, weil du bist unser Grund der Freude. Während jeder im Raum hier Jesus gerade begegnet, ganz persönlich auf seine Art und Weise, möchte ich fragen, wer hier ist heute Morgen, auch im Livestream, wenn Sie sagen, ich weiß nicht, ob meine Beziehung mit Jesus in Ordnung ist, aber ich will ihm begegnen. Ich habe gehört, dass das möglich ist, dass er derselbe gestern, heute, in alle Ewigkeit ist und auch meine Schuld vergibt. Wenn Sie das möchten, würde ich mich freuen, wenn Sie ein kurzes Zeichen geben, indem Sie Ihre Hand einfach dem Himmel entgegenstrecken und damit signalisieren, mein Leben soll Jesus gehören. Wunderbar. Auch auf der Galerie, auf der Empore, wo immer Menschen sind. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Kommt, ich lade euch ein, aufzustehen. Und wenn du das möchtest, dann bete doch ein Gebet einfach mir laut nach. Herr Jesus Christus, ich bringe dir jetzt mein Leben. Vergib du mir meine Schuld. Führe und leite du mich. Fülle mich neu mit deinem Mut, mit deiner Kraft und mit der göttlichen Liebe. Danke, dass ich dein Kind bin und mich niemand aus deiner Hand reißen kann. In Jesu Namen. Amen.